Reportage.
Wenn man jetzt den Profifußball ja anguckt, hier wird für einen 24-, 25-Jährigen der französischen Hauptstadt 222 Millionen überwiesen, das ist ja schon irre, ne? Das ist wirklich irre. Irgendwann fängt es halt auch an, dass es ein bezahlter Fußball auch im Amateurbereich wird. Es geht gar nicht mittlerweile im Fußball mehr ohne Geld. Da sind wir ja schon seit längerem weg.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 1Live-Reportage. Ich bin Jörn Beer. 222 Millionen Euro hat Paris Saint-Germain vor einem Jahr für den Fußballstar Neymar bezahlt. Das klingt wirklich wie eine totale Fantasiesumme für mich. Erst recht generell für uns normale Fans. Nicht nur solche Transfersummen, sondern generell auch die Überkommerzialisierung von Fußball, Investorenvereine oder fehlende Mitbestimmungsmöglichkeiten geht vielen Fans ziemlich auf die Nerven und viele stellen sich dabei eben die Frage, wem gehört der Fußball? 1Live-Reporter Thorsten Poppe hat sich mal für uns auf die Suche nach Antworten auf diese Frage gemacht. Thorsten, wer befürchtet da jetzt gerade bei dir, dass auch im Amateurbereich irgendwann solche Irrensummen bezahlt werden? Vielleicht nicht 222, aber...
Ja, ich bin mit Mirko Kellermann unterwegs, einem 27-jährigen Fußballliebhaber in der Essener Kreisliga, also in einer der untersten Ligen Deutschlands. Und hier besprechen wir gerade die zunehmende Kommerzialisierung, auch bei den Amateurkickern, wo zunehmend verstärkt Geld fließt, um sportlichen Erfolg zu haben. Da floss natürlich schon immer ein bisschen Geld, aber mittlerweile erreicht dieses Prozedere selbst die untersten Spielklassen.
Über diese ganze Entwicklung und über diese Entwicklungen wollen wir heute mal sprechen. Was hast du alles vor mit uns? Wohin nimmst du uns mit?
Ja, wir sind ja nicht die Ersten, die diese Frage diskutieren, aber wir wollen nicht wie sonst die üblichen Verdächtigen aus der Bundesliga und Co. zu Wort kommen lassen, also die Macher, sondern die begleiten, die den Fußball so ursprünglich lieben, wie er ist. Als Gemeinschaftserlebnis über alle Schichten hinweg, das verbindet sozusagen das letzte Lagerfeuer unserer Gesellschaft. Deshalb tummeln wir uns verstärkt im Amateurfußball und werfen dort mal einen Blick hinter die Kulissen. Und ich begleite halt einmal Mirko Kellermann zum TC Freisenbruch. Das ist der erste Verein hierzulande, der ein Online-Manager-Spiel in der realen Welt vollführt. Dazu begleiten wir echte Fußballaktivisten, die der Bundesliga vor kurzem erfolgreich die Stirn geboten haben und schauen uns bei einem Traditionsverein im Ruhrgebiet um, wo Ultras gerade eine zweite Mannschaft in Eigenregie und, ganz wichtig, mit Unterstützung des Vereins gegründet haben.
Das letzte Lagerfeuer unserer Gesellschaft, Thorsten. Poetisch von dir. Man könnte auch sagen, Volkssport AD, wem gehört der Fußball? So heißt unsere 1Live-Reportage heute jetzt eine Stunde lang.
So, jetzt das Spielsystem haben wir Anfang der Saison festgelegt. Das wurde allerdings nochmal geändert, weil wir neue Zugänge hatten. Das wurde jetzt auf eine 3-5-2er-Formation umgeändert.
Also 3 in der Abwehr, 5 im Mittelfeld, 2 im Sturm.
Genau.
Und jetzt sehe ich hier auf deinem Mobiltelefon, dass wir hier eine richtige Aufstellung haben.
Ja,
auf dem Fußballplatz mit den Jungs,
genau,
als Foto und ihrer Position.
Wenn ich jetzt die Torwartfrage nehmen will, klicke ich auf den Torwart. Und dort sind dann die 3 Torwerte angezeigt. 73% haben für den Heißan Issa gestimmt, also ist er im Tor.
Da kann der Trainer nichts gegen machen.
Nee, kann nichts gegen machen. Der kann in der Halbzeit sicherlich wechseln, alles in Ordnung, aber so ist das halt bei allen Spielern. Jetzt habe ich auch die Stürmerfrage, will ich jetzt angehen. Und zwar will ich den Kevin Muskov einstellen. Und das ist wirklich eine super Verpflichtung, die getätigt wurde. Der hat jetzt 30 Tore in der Rückrunde geschossen.
Also schon, nur in der Rückrunde?
Das ist schon eine Maschine, ja. Das ist schon Wahnsinn, der Typ, ja.
Ja, der muss ja spielen, den müssen wir
der
aufstellen,
muss spielen,
oder?
Ja, sicher. Und der muss heute auch knipsen, weil Saisonziel, Platz 6 nach dem Aufstieg. Wir müssen gewinnen, wir spielen jetzt gegen 7. Wenn wir verlieren, können wir, wenn es ganz doof läuft, auch auf den 8. zurückrutschen. Also es ist heute nicht der gute Laune-Kick, sondern da geht es noch ums Saisonziel halt, ne?
Ihr hört die 1Live-Reportage, wem gehört der Fußball? Unser Reporter Thorsten Poppe trifft sich mit Leuten, die eine Antwort darauf haben, vielleicht zumindest. Den hier mit der Aufstellungs-Mitbestimmungs-App haben wir vorhin schon kennengelernt, Mirko Kellermann, der ist Online-Manager in der Kreisliga und du offensichtlich jetzt auch, denn du hast gesagt, den müssen wir auch aufstellen.
Ja, ich durfte ihn ja begleiten und auf sein Display gucken und war ganz überrascht, wie professionell die App des TC Freisenbruchs funktioniert.
Ja, vielleicht kannst du mal erklären, wie funktioniert dieses System?
Ja, die Jungs zahlen 5 Euro im Monat, dann kann jeder mitmachen und über Bierpreise, Taktik und auch Aufstellung wie Mirko selbst mitbestimmen.
Witzig, dass du Bierpreise als erstes nennst übrigens.
Ja, ein ganz wichtiges, elementares Ding im Fußball
Stadion, ja.
Und vor allem im Amateurfußball. Und der Verein hat dafür extra eine App entwickelt. Die Jungs im Vorstand kennen sich da bestens aus, weil dafür muss ja auch eine Infrastruktur bereitstehen, die das leisten kann. Ne? Weil andere Vereine sind mit solch einem Projekt schon hierzulande grandios gescheitert. Doch beim TC Freisenbruch läuft das nun schon seit über 2 Jahren erfolgreich. Insgesamt sind 650 Online-Manager am Start. Sonst wird es auch übrigens den Club nicht mehr geben.
Ach so, was heißt das?
Naja, es sterben jährlich eine Menge Vereine im Sport. In NRW sind es allein im letzten Jahr über 150 gewesen. Immer weniger Ehrenamtler, massiver Mitgliederschwung oder finanzielle Probleme sind Gründe dafür. Davon bleibt natürlich auch nicht der Fußball unberührt, auch nicht der TC Freisenbruch. Zumal der Verein im direkten Umfeld Konkurrenz mit Kunstrasenplatz besitzt, wo dann die Jugendlichen eher kicken gehen als auf der roten Asche des Vereins.
Das tut auch weh bei der Grätsche, rote Asche.
Absolut.
Kann ich bestätigen.
Ja, und deshalb hat er die Flucht nach vorne angetreten, der TC Freisenbruch, und so ein Online-Manager-Spiel in der realen Welt etabliert. Das hat natürlich mediales Interesse geweckt, weil sich die Freisenbrucher ja sozusagen freiwillig gegen Entgelt in die Hände einer Community begeben haben. Also auch in die von Mirko und seiner beiden Freunde Henrik und Tim, die mit mir jetzt unterwegs zur Anlage des Vereins sind und dafür extra hunderte Kilometer angereist sind.
Ich bin darauf gestoßen, weil ich bei Facebook die Aufstiegsfeier gesehen habe vom TC Freisenbruch. Und dann wurde halt immer eingeblendet, dein Club, du entscheidest. Da habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht so ein Gewinnspiel oder was. Ne? Aber da habe ich mir das mal genauer angeguckt. Ich habe mich auch spaßeshalber sofort angemeldet. Ich habe gedacht, ja, 5 € im Monat, kannst du mal mitnehmen. Habe ich Henry gefragt, ob der auch Bock dazu hat. Ihm das gezeigt, weil es eben wie ein Online-Manager ist, nur halt mit echten Personen. Ja, und seitdem
waren wir jetzt 4-mal hier, sogar schon im Sommer. Ja. Wir waren zum Saisoneröffnungsspiel da. Mhm. Dann zum Derby gegen Eiberg heute und dann gab es noch einen Neujahrsempfang im Grillo-Theater in Essen. Und da waren wir dann auch eingeladen. Da war schon so ein bisschen die Jungs vom Club kennen und da haben wir dann auch teilgenommen. Also man kann nicht sagen, dass man nicht ein paar interessante Leute kennenlernt auf jeden Fall.
Ja, ihr strahlt ja wie ein Honigkuchen. Ja, ich meine, es ist Sonntagmorgen, kurz vor 10. Ihr seid nun auch wirklich sehr früh aufgestanden heute, um von der Porta Westfalica die knapp 200 Kilometer hier bis nach Essen zu fahren.
Ja. 7 Uhr sind wir losgemarschiert. Ja, genau, und dann haben wir noch ein, ja, so ein Ruhrpott-Romantik-Frühstück hier zu uns genommen. Und jetzt geht's ins Stadion.
Also ein Online-Manager-Spiel, was man ja auch bei verschiedenen Anbietern machen kann, nur eben mit echten Personen, sagt Mirko. Kostet 5 € im Monat die App. Da gehen auch noch ziemlich viele Freizeitstunden für dieses Hobby drauf. Aber die erkaufen sich ja wirklich Mitbestimmung im Verein. Ne? Also man könnte ja sagen, der TC Freisenbruch, der befindet sich im Besitz anderer. Das heißt, runtergebrochen, Mirko und Henrik und Tim sind quasi Mini-Investoren, oder wie?
Absolut, ja. Das ist tatsächlich die Frage, die ich jetzt mit den 3 Online-Managern gleich diskutieren will und die sie gar nicht so auf dem Schirm haben, weil es für sie erst einmal ein Freizeitspaß ist und sie die 5 € eigentlich ja nicht als notwendiges Übel sehen, um die App zu bekommen, sondern einfach um ein Gemeinschaftserlebnis wieder für sich und ihre Freundschaft zu schaffen.
Vielleicht kannst du mal beschreiben, das ist jetzt natürlich kein riesen Fußballstadion, in dem der TC Freisenbruch spielt, zumindest noch nicht. Wer weiß, wohin Mirko und Co. ihren Verein führen werden. Wie sieht's da aus?
Ja, es ist erstmal sehr entspannt gerade. Ne? Selbst jetzt schon ein paar Meter weit weg vom Stadion, der ja mehr ein Sportplatz ist, klingt schon heraus, dass wir einen ganz entspannten Vormittag haben werden. Es sind nur ein paar Fußballfreunde unterwegs. Karten heute im Spiel gegen SuS Niederbonsfeld musstest du auch nicht wie in der Bundesliga im Vorfeld kaufen. Und Sicherheitskontrollen und andere ähnliche Dinge gibt's ja auch keine. Das ist ja dieses Gefühl von Kreisliga, dieses Zurück zu den Wurzeln, die Fußballromantik, wo der Kommerz eigentlich außen vor bleibt.
Ja, jetzt muss ich hier nochmal schildern. Wir gehen jetzt hier einen kleinen Stichweg. Erst sind wir den Berg hinaufgelaufen. Essen ist ja sehr, sehr hügelig. Und jetzt sehe ich einen kleinen Tunnel. Darüber führt wohl eine Eisenbahn. Und dahinter steht schon ganz groß dran. Herzlich willkommen beim TC Freisenbruch. Der Bergmannsbusch ist das. Das sogenannte Waldstadion. Und wenn wir durch den Tunnel durchgehen, dann wird sich hoffentlich da, ja, die Anlage zeigen. Da sieht man schon das Vereinsheim. Ja, das ist ja hier wild romantisch. Ne? Die Flutlichtmasten begrüßen ein kleines Plateau, darin reingelassen, ein bisschen tiefer gelegt. Der wunderbare rote Aschenplatz. Und jetzt wird erstmal selbstredend abgebogen. Die Herren gehen in das Türchen, wo Herren draufsteht.
Ja, Jungs, letztes Spiel. Für mich hat das heute Endspielcharakter. Wir haben uns als Mannschaft das Ziel selber gesetzt, dass wir unter die ersten 6 wollen. Wir sind jetzt 6. Ja? Hey, Buschi, ich rede jetzt, ne, und das könnt ihr nachher, da besprechen wir gleich.
Ich habe noch nicht gewusst, ja? Deswegen habe ich Herr gesagt.
Ja, super. Also Männer, für uns geht es heute darum, einfach diesen sechsten Platz klar zu machen. Ja, ich habe keinen Bock, mich jetzt 3 Monate lang darüber zu ärgern, dass wir das Saisonziel nicht erreicht haben. Jeder muss den Ehrgeiz heute hier haben auf dem Platz, das am Ende auch einzutüten.
Quasi live aus der Kabine des TC Freisenbruch hört ihr die 1Live-Reportage. Wem gehört der Fußball? Das fragen wir uns heute. 1Live-Reporter Thorsten Poppel will das für uns beantworten. Zum Beispiel bei eben diesem Amateurverein mit Mitbestimmungs-App. Man kann da Online-Manager werden und dann über Aufstellung oder auch Bierpreise mitbestimmen. Und Thorsten, man hört schon, der Trainer ist bei dem Saisonziel, der ist nochmal heiß.
Absolut, ja. Trainer Peter Schäfer hat gerade ja die Aufstellung verkündet, aber die ist ja schon allen bekannt, weil sie im Internet zuvor im Online-Manager-Spiel abgestimmt worden ist. Und so ist der ein oder andere Spieler schon einen Schritt weiter und nicht mehr ganz so aufmerksam.
Der Buschi zum Beispiel.
Der Buschi, ja. Haben aber, wie ich glaube, schnell gehört, dass das nur sehr kurz der Fall war, denn Peter Schäfer brennt für das letzte Spiel der Saison.
Du hast uns vorhin schon 3 Jungs vorgestellt, die eben diese Aufstellung unter anderem mitbestimmt haben. Das sind Mirko, Hendrik und Tim, die Online-Manager. Die sind jetzt aber nicht mit in der Kabine auch.
Nein, also ich durfte aus ausnahmsweise als Reporter mit in die Kabine. Aber die Jungs warten draußen auf Peter Schäfer und mich, da wir jetzt noch einmal über das Projekt sprechen wollen und die Rolle der Online-Manager.
Jetzt habt ihr das gemacht, eine Saison begleitet.
Ja.
Aber seid ihr als Anteilseigner so des Kreisliga-Vereins sich die Totengräber des Fußballs?
Wieso sind wir in den Totengräber?
Weil ihr ja Mini-Investoren seid. Investor bist du ja, wenn du am Ende auch wieder Geld rausziehst. Ne? Das ist ja jetzt bei uns nicht der Fall. Ne? Das sind eher viele kleine Sponsoren. So würde ich es eher verstehen.
Wie Peter schon gesagt hat, zu Anfang. Ich sag mal, der Verein hätte, vielleicht würde es ihn in der Form nicht geben, wenn die Manager nicht ein bisschen Geld geben würden. Ne? Das sieht man eher so als Mini-Sponsoring. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Man kriegt keine Gegenleistung, aber hat immer ein bisschen Spaß bei der Sache.
Naja, Entscheidungsgewalt. Man kriegt ja schon Entscheidungsgewalt. Ja.
Da kann man ja schon über alles mitbestimmen. Das ist ja schon mal ein Privileg.
Ja,
Geld gegen Entscheidung.
Ja, ich weiß nicht, ob das in anderen großen Vereinen großartig anders ist. Wenn da Sponsoren im Aufsichtsrat sitzen und so weiter, ne, dann ist ja im Prinzip vielleicht die Entscheidungsgewalt sogar noch größer. Hier hast du eine Stimme, genauso wie jeder andere auch. Und bist nicht einer von 5, sag ich mal, die im Aufsichtsrat sitzen, sondern du bist einer von ganz vielen Teammanagern. Ja, und so werden die Entscheidungen halt, sag ich jetzt mal, in der Community gefällt. Ne? Also so gesehen ist das schon noch ein bisschen was anderes, würde ich auf jeden Fall unterscheiden.
Aha, wir haben schon mal eine vorläufige Antwort auf unsere Frage. Der Fußball gehört Minisponsoren unter anderem, könnte man sagen, oder? Deine Online-Manager... Spieler sind Minisponsoren.
Das ist eine sehr gute Definition, wo auch so die feinen Unterschiede im Fußball liegen. Die Jungs haben für 5 Euro im Monat beim TC Freisenbruch ein Gemeinschaftserlebnis gefunden, wo sie ihre Leidenschaft und auch ihre Freundschaft leben können. Und zwar in dieser entspannten Atmosphäre, nah dran an der Mannschaft und am Trainer. Sie verstehen sich somit als Teil des Vereins.
Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, das geht eben im Amateurbereich. Du sagst, die Stimmung ist sehr entspannt insgesamt, aber bei den Profis...
Ja, da gibt's ja seit Langem in der Bundesliga gerade die große Investorendiskussion beispielsweise. Ne? Also Credo des Profifußballs hierzulande ist demnach, nur mit Hilfe externer Geldgeber können wir im Markt weiter bestehen. Da gibt's ja mit Rasenballsport in Leipzig zum Beispiel einen Verein, der in kürzester Zeit mit hohen 3-stelligen Millioneninvestitionen den Weg aus dem Amateur in den Profifußball genommen hat. Und er ist nicht nur deshalb zum Synonym der gerade geführten Diskussion geworden, weil er so schnell so erfolgreich wurde, sondern weil es auch Teil seines Anliegens ist, ein Produkt zu vermarkten.
Ne? Ja, also vermarkten, da muss ich nochmal kurz einhaken. Mhm. Also Rasenballsport ist wirklich eine geniale Wortneuschöpfung. Diesen Menschen, der sich das in der Marketingabteilung ausgedacht hat, Hut ab.
Ja, denn keiner nennt ja RB Leipzig Rasenballsport, wie sie ja heißen, sondern Red Bull. Denn dem Unternehmen gehört der Verein zu 99%. Ja, und das ist etwas, was sehr kritisch gesehen wird. Wir haben das beim Hamburger Sportverein beispielsweise mit Klaus-Michael Kühne. Er ist ein privater Investor und er hat den Verein mit erheblich finanziellen Mitteln unterstützt. Ihm gehören mittlerweile knapp über 20% des Vereins. Und ja, die Schätzungen seiner Investitionen gehen von 50 Millionen bis zu 100 Millionen Euro. Ne? Und genützt hat es nichts. Der Club spielt bekanntlich diese Saison erstmals zweitklassig.
Wie sehen das denn jetzt die Online-Manager vom TC Freisenbruch? Also die treiben ja, du hast es vorhin schon so investigativ stichelnd angedeutet, mit ihren Mini-Beträgen eigentlich diese Kommerzialisierung ja auch voran.
Ja, darüber wollen wir jetzt während des Spiels sprechen, das gut eine halbe Stunde alt ist. Aber hier kommt uns erst einmal etwas dazwischen.
Ja, Jungs, richtig guter, richtig guter! Ja,
was ist denn da los? Wer motzt denn da so?
Ja, der gegnerische Trainer ist nicht begeistert, denn es steht gerade 1:0 für den TC Freisenbruch. Jörn Parakenix war der Torschütze und das muss natürlich erstmal gefeiert werden, bevor es wieder etwas ruhiger auf dem Platz wird, auf Seiten der Freisenbrucher. Und ja, der Gegner, der schimpft erstmal wie ein Rohrspatz.
Du hast es gerade gesagt, es geht um das Mithalten auf dem internationalen Markt, in Deutschland vielleicht noch nicht so mega verbreitet, aber die internationalen Großvereine sind teilweise in der Hand von Investoren.
Da gibt es unzählige Beispiele. Die größten Clubs der Welt sind mittlerweile fast alle in der Hand von Unternehmen. Also der englische Meister Manchester City gehört zu über 86% einem Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bei Paris Saint-Germain mit Superstar Neymar ist es ähnlich. Nur da kommt der Scheich aus Katar und ihm gehört zu 100% der Verein. Ne? Inter Mailand aus der Serie A gehört zu 3/4 einem Unternehmen aus China. Das ist im Elektrogeräte-Einzelhandel tätig, muss man sich mal reinziehen.
Sonst, ja.
Ja, der AC Mailand wiederum ist zu fast 100% im Besitz von Elliott Management aus den USA. Das ist eine Investmentfirma mit höchst zweifelhaftem Ruf, da für sie nur die Rendite zählt.
Und irgendwas habe ich auch noch über Arsenal gelesen?
Ja, das ist jetzt seit kurzem so zu 100% gehört das einem US-Investor namens Dan Krönke. Und das könnten wir jetzt auch noch mit anderen Vereinen fast endlos fortführen. In Deutschland werden ja solche Investorenmodelle noch durch die sogenannte 50+1-Regel verhindert. Und die besagt, dass Investoren ungeachtet der Höhe ihrer Anteile nicht die Stimmenmehrheit an einem Fußballclub erlangen können.
Diese ganze Diskussion führt einfach nur weg von der Basis, weil immer nur gesagt wird, wir müssen höher, schneller, weiter. Warum bewahrt man nicht das? Weil es ist ja per se nichts Schlechtes, dass der Verein den Mitgliedern gehört, oder? Jetzt stocken sie, die Jungs.
Ja.
Ja, ist die These zu steil?
Zu steil nicht, aber sie ist vielleicht nicht umsetzbar. Sogar hier im ganz Kleinen sehen wir das schon. Wir diskutieren im Moment im TC Freisenbruch darüber, was wollen wir? Wo investieren wir für nächstes Jahr unser Budget? Investieren wir es in die Jugendabteilung oder in die erste Mannschaft? Und mittlerweile sind sich viele einig, dass wir sagen, alles, was wir haben, in die erste Mannschaft. Mhm. Wenn wir da Erfolg haben und dann zum Beispiel in die Bezirksliga aufsteigen, dann kommen alle anderen Sachen von selber, höhere Sponsoreneinnahmen, mehr Mitglieder und dann kann man auch was in die Jugend investieren. Das heißt, ohne Erfolg wird es in allen Bereichen schwierig, in der Kreisklasse wie bis zur Bundesliga.
Uns war dann relativ schnell klar, okay, wir haben natürlich jetzt sehr viele Unterschriften gesammelt, aber wir wollen natürlich dann auch bei der entscheidenden Mitgliederversammlung, wo da zum ersten Mal drüber gesprochen wird, auch dabei sein, zeigen, okay, schaut auch die Fans von eurem Verein, wollen, dass 50+1 bleibt, haben dann Kontakt aufgenommen mit der DFL, haben gesagt, wir sind von der Initiative 50+1 bleibt, wir würden davor gerne die Möglichkeit nutzen, um eben diese Unterschriften zu übergeben. Haben dort dann Herr Raubal getroffen, seine Rolle als DFL-Präsident und den haben wir dann eben, um zu verdeutlichen, dass wirklich die komplette Fanbasis hinter dieser Position steht. Die Erklärung 50+1 bleibt mitsamt seinen Unterschriften auf einer Rolle übergeben, wo alle Fanclubs, die die Unterzeichnung unterschrieben haben, untereinander standen. Und die war dann eben 30 Meter lang und hat den kompletten Vorraum befüllt.
Ich bin Jörn Beer, ihr hört die 1Live-Reportage Wem gehört der Fußball? Unser Reporter Thorsten Poppe war für die Beantwortung dieser Frage schon im Amateurbereich unterwegs und man hört es jetzt deutlich im Amateurbereich. Thorsten, du warst im Ruhrpott und jetzt hast du dich ein bisschen anders oder woanders hin bewegt, man hört es am Dialekt.
Absolut, ich bin außerhalb des Sektors in Freiburg, unten im Breisgau und hier treffe ich auf dem Stadionfest des Bundesligisten SC Freiburg Manuel Gaber. Das ist ein 25-jähriger Fan des Clubs, der mit einer bemerkenswerten Initiative den deutschen Fußball und der deutschen Fußballliga DFL als Veranstalter der Bundesliga so gehörig mal, ich sag mal, nicht in den getreten hat, sondern sie überrascht hat.
Vielleicht lass mich da nochmal kurz einhaken, weil er hat von der Initiative 50+1 gesprochen. Ich habe den Begriff jetzt zuletzt häufiger gehört, weiß gar nicht 1:1, was er überhaupt bedeutet. Vielleicht kannst du es nochmal kurz erläutern.
Ja, der Fußballverein selber soll niemals in der Entscheidungsgewalt eines oder mehrerer Investoren liegen, sondern immer in den Händen der Mitglieder. Das besagt diese Regel. Das heißt, wenn du jetzt einen Fußballclub kaufen wollen würdest, kannst du nur 49,99% der Anteile erwerben, aber niemals 50 plus eine Stimme und somit niemals die Mehrheit erlangen.
Okay, und was hat jetzt genau dieser Manuel Gaber gemacht?
Ja, der ist hingegangen und hat eine Online-Petition gestartet und dort in kürzester Zeit über 3000 Fanclubs, Fangruppierungen und Fanverbände aus ganz Deutschland zusammengetrommelt, die sich ebenfalls für den Erhalt dieser Regel ausgesprochen haben. Dann ist er, wie geschildert, im März dieses Jahres zu einer Präsidiumssitzung der Deutschen Fußballliga DFL gefahren und hat dort die 30 Meter Papierrolle mit allen Unterzeichnern den Machern des deutschen Fußballs übergeben. Denen dann vor all den Kameras nichts mehr anderes übrig blieb, als am Ende der Sitzung den weiteren Stand dieser Regel zu bestätigen. Und das war ein voller Erfolg für Manuel und seine Mitstreiter, die eben auch noch Mitsprache in Freiburg gewohnt sind. Weil der Club ist noch einer der letzten in der Bundesliga, der als eingetragener Verein am Start ist.
Solange wir die Profiabteilung nicht in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern, ist der Sportclub weiter ein eingetragener Verein. Heißt auch, ich als Mitglied kann zur Mitgliederversammlung gehen, dem Vorstand Fragen stellen. Ich wähle den Aufsichtsrat als wichtigstes Gremium im Verein. Also die Mitglieder hier haben doch noch Einfluss auf die Vereinspolitik und das finde ich sehr schön.
Und im Umkehrschluss, das heißt für die Investoren, ist der Weg dadurch verbaut?
Korrekt, hier in Freiburg zumindest ja.
50 plus 1 ist in aller Munde. Herr Kind, der Präsident von Hannover 96, klagt jetzt dagegen. Und alle rechnen irgendwie damit, dass sie dann fällt.
Ja, ich würde es gar nicht mal so sagen. Es gibt viele Leute, die wollen, dass sie fällt. Und es gibt viele Interessen da, wenn man durch einen Fall von 50 plus 1 natürlich auch gut Geld verdienen kann. Und diese Leute verbreiten die Meinung, dass 50 plus 1 auf jeden Fall fallen wird. Aber ist es eigentlich gar nicht so sicher.
Das gibt es ja auch nur im deutschen Fußball. Mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die nennen die 50 plus 1 Regel eine wichtige Voraussetzung für das Kulturgut Fußball.
Ich denke, das hat man dann auch im März ganz klar gesehen, als es die Abstimmung gab und wir eben die Initiative 50 plus 1 bleibt gegründet haben, dass sich da unfassbar viele Fans einfach anschließen und der Meinung sind, 50 plus 1 ist noch für viele so ein letztes Stoppschild gegen die Kommerzialisierung des Fußballs.
Ich habe gerade gesagt, dieser Begriff 50 plus 1 ist in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Thema, auch so in der Presse gewesen. Und eben ein Name wurde damit hauptsächlich verbunden, nämlich Martin Kind. Du hast es gerade erwähnt, der Präsident von Hannover 96. Was hat der jetzt genau vor? Was macht der?
Martin Kind klagt gegen diese Regel, ne, vor einem ordentlichen Gericht. Und das ist auch sein gutes Recht hierzulande. Er will 96 übernehmen und die Deutsche Fußballliga hat ihm das nicht gestattet. Und nun kommt es eben zu dieser Auseinandersetzung. Weil es gibt einen Paragraphen, der Ausnahmen erlaubt. Falls wie bei Leverkusen das Unternehmen Bayer den Verein seit mehr als 20 Jahren ununterbrochen und erheblich gefördert hat, kann die Mehrheit übernommen werden. Das wollte eben auch Martin Kind bei 96, wo er das schon seit diesem Zeitpunkt seiner Einschätzung nach ebenfalls betreibt. Und das DFL-Präsidium kam aber zum Schluss, dass im konkreten Fall die Voraussetzung zur Erteilung dieser Ausnahmegenehmigung nicht gegeben ist.
Das heißt, die DFL sagt, ja, sorry Martin, du hast nicht genug gemacht.
Absolut, ne? Da ist zu wenig Geld geflossen über die letzten 20 Jahre und deshalb hat nach Ansicht der DFL Martin Kind den Fußballsport des Vereins nicht ununterbrochen und erheblich genug gefördert. Er sieht das anders und klagt und das müssen jetzt die Gerichte entscheiden, was es damit auf sich hat. Dennoch haben die Aktivisten die Diskussion darüber auf Augenhöhe zwischen Fans und den Fußballfunktionären gebracht, aber klar ist auch, das Gericht könnte diese Regel kassieren.
Das heißt also, wenn ein Gericht das machen würde, dann wäre freie Bahn für Investoren von überall, dann gehört auch Dortmund bald einem Scheich oder so.
Das könnte selbstredend passieren, aber das haben wir auch schon mitbekommen, nicht bei allen Vereinen. Es gibt jetzt noch drei eingetragene Clubs in der Bundesliga mit Freiburg, Mainz und Schalke. Dazu kommen nun diese Saison Düsseldorf und Nürnberg. Also fast ein Drittel der Bundesligisten sind immerhin oldschool und dann kommt noch ein Punkt dazu, dass Ende 2016 sich fast 90% der Fußballfans für den Behalt dieser Regel ausgesprochen haben. Dafür wurden fast 6000 deutsche Fußballanhänger repräsentativ befragt und für Manuel Gaber ist das ein weiterer Beweis dafür, dass es sich lohnt, für diese Regel zu kämpfen, beziehungsweise auch nachhaltig weiter auf den Profifußball Einfluss zu nehmen. Unterstützung bekommt er dabei auch von Helene, das ist ebenfalls eine Fußballaktivistin, mit der wir jetzt beim Stadionfest zusammenstehen.
Ich glaube, unser Problem ist, dass Leute sagen, wir können es eh nicht mehr aufhalten und da fängt dann sozusagen mein Herz an zu schlagen, zu sagen, hä, stopp, nee, wir gestalten ja alle die Welt. Und ich glaube, Auch historisch haben schon viele Menschen gezeigt, dass Sachen nicht einfach so laufen, sondern man sie aufhalten kann, man sie ändern kann. Und das heißt nicht, dass man nur idealistisch ist, sondern ich glaube, man muss immer auch realistisch sein dabei. Aber trotzdem darf man seinen Idealen folgen und versuchen, die durchzusetzen.
Ist denn der Fußball da ein Faktor, wo man das sehr gut ableiten kann und sagen, hier sehen wir gerade, was man erreichen kann, wenn man miteinander spricht und sich zusammentut?
Solange man Strukturen hat, wo man noch miteinander spricht. Und da haben wir natürlich in Freiburg einen Standortvorteil, ganz klar. Und ich glaube, dann macht es ziemlich viel Freude, das auch mal zu spüren, dass was geht. Und das wäre der Übertrag. Ich würde den auf jeden Fall machen auf andere gesellschaftspolitische Themen, dass man hier üben kann, dass das auch funktionieren kann.
Ich will einfach noch mal fragen, euch beide, wem gehört denn eigentlich der Fußball?
Allen, die Fußball lieben.
Ich würde sagen, das trifft es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Ich glaube, die 50+1-Debatte hat eben auch gezeigt, dass die Menschen, die den Fußball so sehr lieben, nicht wollen, dass er einigen wenigen gehört, sondern der Fußball ist ein Teil unserer Gesellschaft. Der bringt jedes Wochenende Tausende von Menschen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsstrukturen zusammen und von dem her gehört auch allen Leuten.
Ursprünglich komme ich ja aus dem Karate. Bin ich dieses Jahr deutscher Hochschulmeister nochmal geworden, mich 2 Monate richtig vorbereitet und spiele jetzt seit 2 Jahren das Fußball. War davon jetzt, ich war 17 Jahre im Karate nicht verletzt, aber dann haben wir 1 Jahr Kreisliga C gespielt mit einer Mannschaft aus Kollegen, weil ich Stärkrad, das ist ein Stadtteil in Oberhausen. Und dann beim ersten Training in der Vorbereitung habe ich mich verletzt, Sprunggelenk umgeknickt, Außenbänder gerissen, Innenbänder gerissen und Knorpelschaden im Sprunggelenk. Der Arzt hat mir schon gesagt, mit Sport ist nichts mehr. Dann haben wir 9 Monate gewartet und dann hat er gesagt, wenn du jetzt keine Schmerzen mehr hast, kannst du weiter Gas geben. Aber kannst dich darauf einstellen, mit Mitte 30 hast du definitiv Arthrose. Aber für RWO gehe ich das Risiko dann doch nochmal ein.
Wem gehört der Fußball, fragen wir heute in der 1Live-Reportage. Vorhin haben wir schon die Meinung gehört, allen, die Fußball lieben. Und das kann man jetzt auch über diesen jungen Mann sagen, der für einen Amateurverein sogar seine Gesundheit aufs Spiel setzt, wie wir gerade gehört haben. 1Live-Reporter Thorsten Poppe, lass es mich so ausdrücken, wer ist so bescheuert?
Fabian, ein 27-jähriger durchtrainierter Student, ist schon immer und wohl auch für ewig Ultra bei Rot-Weiß Oberhausen und feuert seinen Herzensverein an allen Spieltagen leidenschaftlich aus der Kurve an. Doch er spielt nur nicht für die erste Herrenmannschaft von RWO in der Regionalliga West, also Deutschlands vierthöchster Spielklasse, sondern im neu gegründeten Team 12, die gleich ihr erstes Spiel im Sauerland absolvieren.
Und nun, um das nochmal klarzustellen, also der ist Ultra, das ist nicht das gleiche wie der ist Hooligan.
Absolut.
Der ist einfach sehr großer Fan. Noch größerer als nur Fan.
Ein fanatischer Fan, genau. Ja.
Und der hat jetzt diese Mannschaft gegründet, mitgegründet.
Ja, die Ultras sind mit dieser Idee auf den Verein zugegangen und haben dann diese Mannschaft ins Leben gerufen. Das ist keine neue Idee. In Leipzig bei Lok oder in Stuttgart bei den Kickers gab oder gibt es das schon. Aber RWO hat von vornherein diesen Vorstoß der Ultras unterstützt und die Gründung dieser Mannschaft forciert. Und das ist eben ungewöhnlich in der heutigen Zeit, wo sich die Vereine eher von ihren Fans entfremden, weil sie zum Beispiel dem Kommerz Vorrang geben und nicht den Fans.
Weil sie gerne Helene Fischer in der Halbzeitpause vom DFB-Pokal auf der Tribüne Playback singen hören wollen.
Das ist eben etwas, was Fabian und Co. eben nicht wollen. Und ein gutes Beispiel ist eigentlich so dieser Vorlauf, ne, bis zum Anpfiff eines Bundesligaspiels. Die Fans können sich gar nicht gegen die Werbespots und Remi-Demi-Musik aus den Stadionlautsprechern durchsetzen. Und die lassen einfach keinen Raum mehr für ihre eigene Kultur, dem Fangesang. Ja, und das Eventfußball steht im Vordergrund und soll möglichst alle erreichen, damit sich die Werbung gut vermarkten lässt und der Verein. Und Thorsten Binder ist der sportliche Leiter von Team 12 und Vorstandsmitglied bei RWO. Und er lässt im Gespräch mit mir am Spielfeld dran gar keinen Zweifel aufkommen, dass diese Idee der Ultras nicht willkommen war.
Wenn man gewisse Auswüchse im Fußball sieht, Ablösesummen, gewisse Vereine, die von Oligarchen oder die von Scheiß übernommen werden, wenn man dann sieht, welche Macht da entsteht, wie man Vereine dann steuern kann, das kann ja nicht der Weg des Fußballs, des Volkssportes sein. Ja. Deshalb gehen wir den anderen Weg. Und bei uns kommt noch dazu, dass der Mensch immer am besten funktioniert, wenn er in einer Zwangslage ist. Ja. Und wir bei Rot-Weiß Oberhausen, wir sind nun mal in einer Zwangslage, weil wir uns in einem Haifischbecken bewegen, ja, weil wir alles drumherum haben. Ja. So viele Haie gibt es doch gar nicht eigentlich, ja, wie Borussia Dortmund, Schalke 04, der MSV Duisburg, VfL Bochum, um das mal ganz schnell runter zu rattern. Und deshalb müssen wir natürlich sehen, dass wir eine Nische besetzen, weil wir wollen ja auch nicht stehen bleiben, wir wollen nach vorne kommen, weil ansonsten fallen wir zurück. Deshalb versuchen wir mit solchen Ideen auch uns weiterzuentwickeln und die Leute an uns zu binden.
Ja, so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Ne? St. Pauli macht damit ja fast schon Werbung mit ihrer Haltung. Aber das sind ja so Vereine, die sagen, so Moment, jetzt wollen wir mal das Rad nicht überdrehen im Profifußball.
Es geht die Seele verloren. Und das ist schade, weil der Fußballer lebt von seinen Emotionen und von seinen Menschen. Gerade ja im Ruhrpott ja noch mehr, da wird ja richtig dafür gelebt. Und zwar von Montag bis Sonntag und dann wieder von Sonntag bis Montag und wieder von Montag bis Sonntag. Fußball ist das beherrschende Thema. Ja, und sich das alles dann durch Kommerzialisierung wegnehmen zu lassen, nein. Und deshalb gibt es eben halt auch diese Gegenbewegungen.
Der redet ja echt schnell. Ne? Man hört wirklich diese Leidenschaft für den Fußball so raus. Man hört auch den Ruhrpott raus bei ihm. Er hat gerade nochmal gesagt, das ist da einfach irgendwie anders. Sagen das nur Leute, die da wohnen, oder würdest du das auch so sagen?
Ich stimme ihm dazu. Wir sind ja nicht umsonst mehrmals für unsere Reportage dorthin gegangen. Ne? Wenn auf so engen Raum sich so viele Vereine und so viele Fanlieben auf einmal tummeln, die hat den berühmten Satz in den Farben getrennt, in der Sache vereint, so eng nebeneinander leben, ja, da spürst du auch diese große Sehnsucht nach dem Erhalt des Fußballs als Volkssport.
Inwieweit soll das denn eine Mannschaft wie RWO Team 12 verhindern jetzt, ne, dass diese Kommerzialisierung immer weiter vorangetrieben wird? Also wie wollen die im Prinzip den Fußball, um bei deinem Begriff zu bleiben, als Volkssport erhalten?
Na, es fängt ja immer erstmal im Kleinen an, ne? Und es zeugt in erster Linie auch einfach mal davon, dass man sich auch im Kleinen erst einmal für den Erhalt seines Sports einsetzen kann. Und Teil einer Gegenbewegung zu sein, die den Fußball zumindest hierzulande auf dem jetzigen Stand halten möchte und nicht noch weiter im Fremden lassen will von den Fans und Amateurkickern. Also nicht noch höhere Ablösesummen, nicht noch höhere Ticketpreise für die Fans, nicht noch mehr Kommerz in Halbzeit oder vor oder nach dem Spiel. Und auch ein wenig wieder den Weg zurückfinden, was den Sport ja so ausmacht. Die Leidenschaft, das Mitfiebern, das Herz. Und das alles finde ich jetzt kurz vor dem Anpfiff des ersten Spiels von RWO Team 12.
So, jetzt sind wir auf dem Weg zurück in die Kabine. Aufwärmprogramm ist vorbei. Alle schwer nervös. Und Fabian zieht sich jetzt das rote Trikot an mit dem Kleber vorne drauf. Was ist das für ein Gefühl?
Nervosität ist gerade so ein bisschen beim Warmmachen weggegangen. Solange man da die Sicherheit so ein bisschen hatte in den Pässen. Aber natürlich ist die Anspannung eigentlich kaum geringer geworden. Das ist ein geiles Gefühl.
Warum?
Noch nicht die erste Mannschaft. Da haben wir noch mal eine Stufe drüber. Das ist das Einzige, was jetzt noch getoppt werden kann.
Bleib konzentrierter. Warm gemacht haben wir uns jetzt. Jetzt bleibt es uns nichts anderes über, als einfach nur noch euch viel Glück und viel Erfolg für das erste Spiel zu wünschen. Heute könnt ihr Geschichte schreiben. Geht alles, Jungs. Brauchen wir uns 3 Punkte. Und vor allem ganz ruhig spielen. Ihr braucht keiner nervös sein. Ist egal, was passiert.
Schön. Nein! Platz. Jetzt kommt er langsam! Schön, oh. Jetzt ist dein Ball!
Komm mal! Ja! Das ist das erste Ding für Team 12. Da gibt 2 Euro vom Opa.
Ihr hört die 1Live-Reportage und wir sind gerade Zeugen eines historischen Moments geworden. Das allererste Tor überhaupt, im allerersten Spiel überhaupt von einem neu gegründeten Fußballteam. 1Live-Reporter Thorsten Poppe verfolgt für uns heute die Frage, wem gehört der Fußball? Und hat uns unter anderem mitgenommen zu Rot-Weiß-Oberhausen Team 12. Einer von Fans neu gegründeten Amateurmannschaft in der untersten Kreisklasse. Thorsten, wir waren vorhin nochmal in der Kabine und da hat der Trainer gesagt, ihr könnt Geschichte schreiben und jetzt ist es passiert.
Absolut, Team 12 geht in seinem ersten Testspiel direkt in Führung und irgendwie merkt man in diesem Moment, wie viel Ballast von allen Beteiligten abfällt. Plötzlich rasen gestandene Männer um mich wie kleine Kinder und jubeln dem Torschützen der Mannschaft zu. Und jetzt ist endlich so der erste große Druck raus aus der Flasche, in dem Fall der Mannschaft, die ja seit zig Monaten geplant und zusammengestellt wurde.
Wir haben vorhin schon Fabian kennengelernt, der seine Gesundheit aufs Spiel setzt, da mitkicken zu können. Wie sieht's jetzt aus? Steht er von Anfang an auf dem Platz?
Ja, er spielt Rechtsverteidiger und versucht nicht nur seine Seite dicht zu bekommen, sondern auch immer mal wieder mit nach vorne zu gehen. Nach der Führung kassiert Team 12 aber erstmal den Ausgleich, bis Fabian dann kurz vor dem Halbzeitpfiff noch die große Chance zu...
War gut. Natürlich noch ein bisschen unkoordiniert, klar. Erstes Spiel zusammen. Ich kenne die Laufwege nicht von den ganzen Spielern. Aber sonst... Es war in Ordnung, sagen wir mal so.
Jetzt haben wir über das Fußballerische gesprochen.
Und jetzt haben wir über das Fußballerische gesprochen. Wenn ich ehrlich bin, blendet man dann im Spiel ein bisschen aus. Man hat natürlich daran gedacht, als ich hier in der 44. Minute nochmal 3 vor dem Tor hätte stehen können. Da hatte ich natürlich schon 2-1 im Kopf und dachte mir, geil, du bist jetzt der zweite Torschütze hier und schießt uns in Anführungszeichen zum Halbzeitsieg. Aber sollte nicht sein. Wäre natürlich nochmal geil gewesen. Da habe ich das Klebert gemerkt. Auf einmal wurde das schwerer. Dementsprechend war der Sprint auch langsamer.
Ist das denn jetzt so ein Projekt, wo ihr sagt, da treiben wir auch so ein bisschen die
Kommerzialisierung? Projekt würde ich eher nicht sagen.
Warum ist das kein Projekt?
Ein Projekt machen die in Leipzig, machen die in Hoffenheim. Und so unsympathischer sind sie für uns.
Was macht ihr denn?
Wir haben eine Idee. Wir haben nicht unbedingt ein Projekt.
Aber das würde, wenn ich mich jetzt mit
bei uns steht
Leipziger
keiner dahinter.
Ja. Der würde sagen, wir haben auch eine Idee.
Ja, aber da stehen Leute dahinter, die haben nicht die Intention, irgendwie, dass das für die eine Herzensangelegenheit ist. Die haben eher den Sinn, noch mehr Kapital daraus zu schlagen.
Zum Beispiel mehr Dosen zu verkaufen.
Ein Spiel mehr Dosen zu verkaufen, ist natürlich klar. Wenn da Leipzig mal deutscher Meister werden wird, verbinden alle Red Bull mit irgendeinem Erfolgsprodukt und denken, geil, wenn ich Red Bull trinke, bin ich ein erfolgreicher Mensch.
Also so eine Verbindung habe ich tatsächlich noch nie gehabt bei einem Produkt. Dass ich denke, wenn ich das konsumiere, dann bin ich genauso geil wie die Werbung. Wie die Leute in der Werbung oder so. Aber okay, Fabian und Co. wollen solche Marketingmaschinen am liebsten verhindern. Und man merkt, das sind so Vereinsmodelle wie von RB Leipzig, findet Fabian schrecklich. Ne?
Ist nicht seine Welt, hat seiner Einschätzung nach auch im Fußball nichts verloren. Wie für viele Fans, ne? Wo die Entwicklung in der Bundesliga und Co. deswegen nicht mehr nachvollziehbar ist. Und RB Leipzig und die TSG Hoffenheim, die einen gehören Red Bull, die anderen sind von SAP-Gründer Dietmar Hopp groß gemacht worden, sind dann eben auch willkommene Feindbilder. Neben den sogenannten Werksvereinen Leverkusen und Wolfsburg und auch der FC Augsburg aus der Bundesliga besitzt übrigens eine sehr komplizierte Eigentümerstruktur, sodass der Verein letztendlich autark von einigen wenigen gesteuert werden kann.
Und man könnte jetzt sagen, die Ultras in Oberhausen rund um Fabian, die wollen mit ihrem Team 12 dieser Entwicklung entgegenstehen.
Es ist zumindest ein Versuch im Kleinen, das Ding so zu rocken, dass sie es weiterhin bewahren können, dass der Fußball sich nicht noch weiter entfernt von den ganzen Dingen. Und das sieht man halt gerade auch beim Deutschen Fußballbund DFB. Der setzt eben nur auf die Nationalelf als das Aushängeschild. Ja, dazu bekommt er auch noch Rekordgeld eigentlich von der Deutschen Fußballliga, die ja Rekordeinnahmen verzeichnet aufgrund von TV-Verträgen. Allerdings kommt von diesem Geld, obwohl es einen Vertrag gibt, sehr wenig im Amateurfußball an. Da wird ein bisschen gemauschelt untereinander. Das steht auch sehr, sehr stark in der Kritik, so dass der DFB sich dem jetzt langsam stellen muss. Und auch das ist eine Intention von...
Zum ersten Mal dieses Jahr ist das ja so, dass in der Bundesliga weniger Zuschauer gekommen sind. Vielleicht haben die momentan auch keinen Bock mehr drauf, wenn Helene Fischer da auf einmal anfängt, in der Halbzeit im DFB-Pokal-Finale Gas zu geben. Da haben die wenigsten Fußballleute Bock drauf. Haben sie ja dieses Jahr auch gemerkt und die nicht spielen lassen, aber trotzdem ist das natürlich drumherum eine ganz, ganz, ganz große Show.
Aber es geht ja auch immer weiter nach unten, ne? Dieser ganze Kommerz.
Ja gut, das sieht man ja auch bei uns. Ohne Sponsoren könnten wir keine, hätten wir keine Trikots, hätten wir keine Trainingsanzüge und wir sind für einen Kreisliga C-Ligisten mehr als gut ausgestattet. Die haben irgendwo dann doch noch ein persönliches Interesse und ohne Sponsoren geht es ja sowieso nicht. Brauchen wir uns ja nichts vormachen, aber auch hier wie so eine... PR-Reise nach China und dass sie da mit chinesischen Schriftzeichen auf dem Brustsponsor vom Bundesligaspiel einlaufen auf irgendwelchen Pullovern, weiß ich nicht. Muss ich nicht haben, nimmt irgendwie so ein bisschen den Charme raus.
Was würdest du dir wünschen?
Was ich mir wünschen würde, dass die ganze Geschichte wieder mal ein bisschen runtergefahren wird und sich mehr auf Fußball konzentriert wird. Ja, wir wissen mittlerweile, Neymar hat 222 Millionen gekostet, aber interessiert es einen von uns wirklich? Nein, alle denken nur, krass, wie viel Geld, aber kann sich ja sowieso keiner vorstellen, wie viel Geld das ist.
Thorsten, du warst im Amateurbereich und im Profibereich unterwegs mit Leuten, die sagen, Fußball, der gehört uns, den Fans. Und wir geben alles dafür, nicht nur unsere Freizeit, sondern auch unsere Euros, machen wir gerne, aber auch ein bisschen mehr nach unseren Regeln. Was hast du dabei gelernt?
Ich denke, wir haben heute erfahren, dass der Fußball viel mehr ist, ne, als nur eine reine Geldmaschine. Und dass die Menschen, die ihn lieben, die ihn im Amateurfußball gestalten, mindestens ein genauso großes Anrecht darauf haben, mitzudiskutieren, welchen Fußball wir hierzulande wollen. Und der steht halt konträr dem Gigantismus der Verbände und Ligen, die ihn immer mehr durchkommerzialisieren, entgegen. Ne. Er steht für demokratische Mitsprache, faire Ticketpreise, lautstarke Fangesänge, genauso wie für einen familienfreundlichen Stadionbesuch. Und dies zu vereinen scheint momentan komplett aus den Augen der Verantwortlichen verloren gegangen zu sein. Und jetzt formieren sie eben im Kleinen Gegenbewegungen, die starke Signale an die Fußballfunktionäre und Vereinsoberen senden.
Aber glaubst du, dass diese Entwicklung, diese Kommerzialisierung wirklich aufzuhalten ist? Also wir haben jetzt zweimal von Neymar gehört, der 222 Millionen Euro gekostet hat. Ist es nicht eher wahrscheinlich, dass bald ein Spieler 500 Millionen Euro kostet?
Es ist sicherlich schwierig, dieses Rad nicht weiter drehen zu lassen. Aber ich glaube, dass gerade die jungen Menschen, die wir heute gehört haben, die jungen Fußballfans, dessen müde sind und es eben nicht mehr wollen, dass dieser Gigantismus herrscht. Ich finde, die Chance ist da, dass auch irgendwann dieser Boom mal stagnieren wird und man sich zurückbesinnen muss, nämlich auf seine Basis. Und die Basis, das sind die Fußballfans und die Amateurkicker.
Das war die 1Live-Reportage Wem gehört der Fußball? Die kam heute von Thorsten Poppe. Ihr könnt diese und alle anderen unsere Reportagen runterladen beim Podcast-Anbieter eurer Wahl und natürlich auf 1Live.de. Ich bin Jörn Beer und ich wünsche euch eine gute Nacht und gute Nachrichten.